Der namenlose Podcast mit Bot und die Ram. Ja, herzlich willkommen zum namenlosen Podcast. Mein Name ist Bot und neben mir sitzt mein hochgeschätzter, feiner Ira. Wir melden uns zurück. Wir werden die Versenkung nicht kommentieren. Jeder kann sich seinen Teil denken. Und wir gehen direkt rein, würde ich sagen, mein lieber Ira. Ja, ich möchte den Podcast zum Anlass nehmen, um eine Information zu veröffentlichen, die bisher nur hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, und zwar die neue Kooperation von Balenciaga. Wir beide sind leidenschaftliche Träger von Balenciaga. Ich trage gerade Balenciaga und Balenciaga hat jetzt eine Kooperation gestartet mit Rammstein. Wir haben es schon geahnt, die neue Kollektion wird mit Rammstein in Zusammenarbeit entstehen. Und Ira, du kommst ja aus dem Modegeschäft. Du hast ja auch letzte Staffel Germany's Next Topmodel, hattest du zwei Features gleich, zwei sehr, sehr tolle Folgen, wie ich sagen muss. Und da wollte ich dich einfach fragen, hast du von der Kollektion schon mitbekommen? Hast du da schon eine Meinung zu? Was sagst du? Rammstein kennst du ja, glaube ich, auch persönlich, oder? Die Bandmitglieder?
Ja, wir sind uns zu den ein oder anderen Anlässen mal über den Weg gelaufen, aber so die tiefere Ebene hat sich da bislang noch nicht finden lassen. Vielen Dank, dass du die Folgen damals gut fandest, das freut mich natürlich immer zu hören. Um auf deine Frage direkt zu antworten, also man hat natürlich so einiges an Gerüchten und Gemunkel mitbekommen. Gleichzeitig war es bis zuletzt offen und auch sehr spannend, auch für mich. Ich hatte ja tatsächlich noch kurz gehofft, dass es eventuell auch ein Feature von Michelle Hunziker sein könnte, die ich ja persönlich auch sehr schätze, gerade was ja so ihren Style und irgendwie die Lockerheit, mit dem sie den rüberbringt, angeht. Und tatsächlich, also ich weiß nicht, ich würde sagen, es ist ein spannendes Feature. Ich glaube, dass das für Balenciaga vor allem extrem interessant und attraktiv ist, weil es sehr neue und expressive künstlerische Formen hervorbringen könnte. Und ich glaube auch, dass sich das auf dem Markt widerspiegelt. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, ob es das tatsächlich sein wird. Die Frage ist natürlich auch, inwiefern sich das dann auch so im optischen Erscheinungsbild der Werbung niederschlagen wird. Also irgendwie gerade was Videos und Film angeht, ist Rammstein ja schon eine Größe in Deutschland. Und da bin ich sehr gespannt, inwiefern sich das gerade irgendwie dann auch auf die Werbung niederschlagen wird. Wenn wir bei Werbung sind. Also was würdest du sagen, ist genau die Werbung, die dir so in den letzten Jahren im Kopf geblieben ist, so am allermeisten?
Ja, da muss ich sagen, das ist die Zalando-Werbung. Sehr selbstkritische, selbstreflektierte Werbung haben die gedroppt. Am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese ersten Werbungen mit diesen Schreien, da ging es um dieses Urverlangen nach Konsum. Das ist ja was sehr Menschliches, was sehr Natürliches. Und das wurde da ganz großartig von denen porträtiert. Da war das immer so, der Bote oder die Botin klingelt, bringt ein Zalando-Paket und ich lasse meinen Emotionen freien Lauf und meinen Urtrieben und drücke das in einem Schrei aus. Und das ist sowas Urmenschliches, das hat mich mit viel Freude erfüllt damals.
Ja, ich muss ja sagen, immer wenn ich diese Werbung gucke, dann überkommt mich so ein kleines bisschen die Melancholie, weil man muss ja sagen, dass die Werbung zu einer Zeit war, wo der Versand von Produkten tatsächlich noch was sehr Außergewöhnliches war, wo man sich wirklich auch darauf freuen konnte. Und heute hat sich das natürlich ein bisschen normalisiert. Und das, finde ich, merkt man, wenn man sich heute diese alte Werbung anguckt, immer noch sehr deutlich.
Ja, völlig richtig, völlig richtig. Und das Interessante ist, mit der aktuellen Situation hat natürlich der Onlinehandel zugenommen. Das heißt, es wurde noch mehr normalisiert. Ich freue mich jetzt nicht mehr, wenn es klingelt. Es ist eigentlich alltäglich. Eher wäre es selten, ein seltenes Vergnügen, in ein Einzelhandelsgeschäft zu gehen. Das, was ich früher als lästig empfunden habe, ne, das wäre jetzt so das große Highlight der Woche. Und genau damit spielt Zalando jetzt wieder. Weil jetzt, wo der Onlinehandel normalisiert ist, kommt auf einmal Zalando-Werbung, die sehr analog ist. Ja, also analog in dem Sinne, ich bin nicht mehr zu Hause und gehe meinen Urtrieben nach, sondern ich gehe raus und lebe dieses zivilisatorische Leben, was aber weiter weg von unserer Natur ist. So, ich gehe raus, ich tue Dinge, ich lebe, ich bin ich selbst und ich lebe mich aus und ich möchte keinen Konventionen irgendwie mich, ich möchte mich Konventionen nicht beugen. Das ist ja was, was sehr modern ist und eigentlich weniger, würde ich jetzt behaupten, weniger ursprünglich. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest.
Doch, absolut. Und also ich bin gerade an einem Punkt, ich interessiere mich momentan sehr für Erdbeben. Und ich finde, das Erdbeben ist ein sehr schöner Begriff, um ja, irgendwie so einschneidende Erlebnisse sprachlich gut zu fassen. Und da wollte ich dich mal fragen, wenn es jetzt so ein Erdbeben gäbe, beziehungsweise das Erdbeben wäre, dass dieser Urtrieb Konsum ausgeschaltet wäre. Wie stellst du dir so eine Welt vor? Also natürlich, so, sie wäre anders. Aber was würde sie anders machen?
Naja, also der Konsum, das ist ja so das antreibende Moment in einem menschlichen Leben. Das heißt, wenn du das jetzt, und zugleich bedient das unsere ursprünglichsten Triebe. Das heißt, wenn du das mit einem Schlag, mit einem Erdbeben ausschaltest, dann müsste man, glaube ich, erstmal diesen neuen Antrieb, dieses neue Ziel finden. Ich bin, also konsumiere ich. Wenn ich nicht mehr konsumiere, bin ich dann noch, beziehungsweise was bleibt da noch übrig? Verstehst du? Also, ich weiß nicht, wie könnte sich die Welt entwickeln? Also, ich stelle mir das wirklich, wirklich schwierig vor. Also, man müsste irgendwie anfangen, alles neu zu denken, sich zu sozialisieren und die Welt kulturell zu prägen. Es müssten ganz neue Muster entstehen, weißt du?
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, dass dann irgendwie so eine Form von Gemeinsinn entstehen würde. Also, dass tatsächlich Grenzen zwischen Menschen aufgehoben werden, dass ja, man, also zum einen wäre ja irgendwie der große Einschnitt, man müsste sich ablenken, man müsste sich irgendwie beschäftigen. Und ich glaube, dass da zwischenmenschliche Bindungen entstehen würden, die eine ganz neue Qualität hätten. Auch weil Gesprächsthemen ganz andere wären. Zum anderen glaube ich, dass es auch Grenzen einreißen könnte, was so dieses, also wir wissen ja, dass Mode ganz stark identitätsprägend ist, beziehungsweise dass Identität durch Mode ausgedrückt werden könnte. Und ich glaube, wenn das wegfallen würde, dann würden auch Schranken zwischen Menschen wegfallen, die eben aufgrund der Mode und dieser Zugehörigkeit irgendwie entstehen.
Ja, aber das wäre ja schrecklich. Das wäre ja absolut dystopisch. Weil was ist denn noch deine Identität, wenn diese Schranken nicht mehr da sind? Was ist denn deine Identität, wenn der Gemeinsinn über dem Individuum steht? Verstehst du? Wir sind ja vereinzelte Wesen. Also, woher weiß ich denn überhaupt noch, wo erkenne ich meinen Charakter in der Gemeinschaft? Wo erkenne ich den im Kollektiv? Weißt du, das macht mir Angst, darüber nachzudenken. Ich verliere mich in diesen Gedanken. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, verstehst du?
Also ich glaube, dass der Weg dahin ein spiritueller wäre. Ich glaube, dass Identität ohne diese Schranken, also ich glaube, diese Schranken muss man sich eher wie, ja, wie Mauern, die an an Gewässergrenzen vorstellen, wo die Dinge dagegen schwappen. Und wo dadurch Reibung entsteht und Schaum auf der See. Und ich glaube, dass dass genau das eben nicht mehr passieren würde. Und ich hab neulich ein interessantes Interview mit dem Herrn Bhagwan gelesen. Das ist so ein indischer Geistlicher. Und der hat erzählt, dass, also da ging es viel um die Wellenbewegung als Quelle menschlicher Kraft. Und ich glaube, dass genau das wäre, was passieren würde, wenn diese Mauer eben nicht mehr da wäre. Die Wellen könnten sich auslaufen. Und je mehr die Wellen sich am Rande auslaufen können, desto weniger hoch schlagen sie in der Mitte des Gewässers. Und ich glaube, genau das ist, was passieren würde. Wir würden ausgeglichener werden. Wir könnten uns mehr auf diese Wellenbewegungen unseres Geistes einlassen.
Das halte ich für äußerst naiv, da muss ich gegenhalten, weil wenn die Wellen ja nicht mehr in der Mitte zusammenprallen, sondern sich auslaufen, dann entsteht ein Tsunami, verstehst du? Und das ist auch ein spiritueller Tsunami. Das ist eine Reizüberflutung. Wenn ich nicht mehr nur von mir selbst gehe, sondern auf einmal meine Mitmenschen wahrnehme, diese Barrieren in unserem Kopf, diese Mauern, ja, die haben ja einen Grund, einen Ursprung. Die sind ja, ich möchte beinahe sagen, Gott gegeben, damit wir in dieser Welt klarkommen. Ist genau wie mein Gehirn hat gewisse Filter, gewisse Mauern, damit ich nicht Erbsen zähle, sondern die Erbsen essen kann, ohne darüber nachzudenken. Und genauso sind diese Mauern, ich muss mich als Individuum auf mich beschränken, die Welt muss sich um mich drehen, damit ich überleben kann. So. Und ich glaube, was du da erzählst, das ist eine sehr schöne Vorstellung in der Theorie, aber ein Tsunami hat auch etwas Romantisches und letztendlich wissen wir, wie es in der Realität aussieht.
Ja, Tsunami ist insofern ein ganz gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber es gab ja mal diesen Song Die perfekte Welle von Juli. Und ich glaube, das ist jetzt gerade die Zeit, wo ich mal was Persönliches von mir erzählen kann. Und zwar war das mein allererstes Konzert in meinem Leben. Da war ich bei Juli. Und das war, also das, ich erinnere mich da dran. Ich weiß noch, dass ich fast das Twix vom Schlagzeuger gefangen hätte. Und das war... Was war dein erstes Konzert? Also für mich, das war eine sehr auch nachhaltig prägende Sache. Und ich muss auch sagen, ich war damals und ich bin eigentlich auch immer noch enttäuscht, dass man diesen wunderbaren Song, der poetische Qualitäten aufweist, die im deutschen Pop seitdem kaum erreicht wurden, dass das da so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie madig gemacht wurde. Und was war dein erstes Konzert?
Mein erstes Konzert, das war eigentlich eher Poesie, das war aus den Vereinigten Staaten Sprechkünstler, ein Poet, der unter dem Decknamen 50 Cent berühmt geworden ist, aus sehr ärmlichen Verhältnissen, der es eben daraus geschafft hat und sehr viel erzählt hat über Klassismus, über Diskriminierungserfahrungen und so weiter und das war für mich auf jeden Fall, wie man sagen würde, ein Wake-up-Call, weil war so das erste Mal, dass ich auch so außereuropäisch gedacht habe und irgendwie so Erfahrungen damit gemacht habe. Weil vorher, ich meine, natürlich kannte ich Juli zum Beispiel auch aus dem Radio und so und ich habe viel deutsche Musik gehört. Und auf einmal, kam so diese ganz neue Kunstform in mein Leben. Das war auf jeden Fall prägend. Ich erinnere mich noch an sehr viel Schweiß und sehr exotische Gerüche. Es wurde viel geraucht und viel gesungen, aber ja, es war sehr krass. Ich habe die Texte nicht verstanden, aber sie haben gewirkt. Sie haben gewirkt.
Ich finde es ganz interessant, dass du das ansprichst. Also ich weiß nicht mehr genau, was irgendwie so mein also generell ist so für mich ein bisschen die Frage, also erstmal würdest du dich als Kosmopoliten bezeichnen? Und zum anderen, also ich persönlich mache ja die Erfahrung, dass so die persönliche Entdeckung. Ich weiß, Entdeckung ist ein schwieriger Begriff, aber so für die persönliche Erfahrung, denke ich, kann man diesen Begriff durchaus wählen. Also, dass die Entdeckung von Fremden für mich auch so eine Art Wake-up-Call, wie du es jetzt auch genannt hast, war. Und dass es aber auch seitdem durchaus Schwierigkeiten hervorgerufen hat, in Anbetracht der Tatsache, dass dadurch, also je weiter der Horizont, desto mehr ist es, was dir begegnet. Und das ist für mich eine Schwierigkeit, mit der ich auch heute irgendwie sehr, sehr zu kämpfen habe, weil ich eigentlich immer irgendwie Ja, es wird dadurch irgendwie zu viel und es ist schwierig, dazwischen zu unterscheiden und auch unterschiedliche Maßstäbe anzulegen, zu differenzieren. Das fällt mir sehr schwierig. Würdest du dich als Kosmopolit bezeichnen und fällt es dir genauso schwierig?
Also es ist auf jeden Fall eine gewisse Reizüberflutung, ne? Also ich sag mal, der Kosmopolitik gegenüber steht ja der Zentrismus, und der Zentrismus hat einfach den Vorteil, dass er sehr übersichtlich ist, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Und das Ding ist aber folgendes: wenn die Kosmopolitik in dein Leben kommt, dann gibt es kein Zurück mehr. So war meine Erfahrung zumindest. Und es war eine Riesenreizüberflutung und es war ein Riesenschwall an Informationen und es gab aber kein Zurück mehr. Deswegen passt dieses Wake-up-Call, dieses Prinzip von einem Wachaufruf, das passt total gut. Ich würde mich mittlerweile als Kosmopolitiker bezeichnen, definitiv. Ob ich damit glücklicher bin, das ist die Frage. Aber je älter man wird, desto größere Schwierigkeiten hat man, finde ich, mit dieser Ausgeglichenheit. Alleine aufgrund der Reizüberflutung in allen Bereichen, ne?
Ja, ich finde das Thema Tsunami eigentlich immer noch spannend. Also, wie ich ja schon gesagt habe, ich interessiere mich gerade sehr für Erdbeben. Die sind ja auch irgendwie grundlegend für einen Tsunami.
Ja, man könnte sagen, das ist so der Nährboden eines Tsunamis eigentlich, oder? Könnte man das sagen?
Ich weiß nicht, ob Nährboden nicht ein bisschen pietätlos ist. Also als Begriff. Das kann ich mir vorstellen, dass das so ankommen könnte. Allerdings würde ich schon auch sagen, es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen den beiden Dingen. Und ja, also Tsunamis finde ich irgendwie ganz interessant und das ist ja also Naturphänomene im Allgemeinen gibt es ja zuhauf. Und ich weiß, ich finde gesellschaftliche Naturphänomene auch ganz interessant. Und dazu gehören ja auch Shitstorms. Die ja so ja irgendwie auch wiederkehrend sind, die so einem gewissen Rhythmus, so Jahreszeiten folgen. Und gerade gibt es da ja was zu dieser Tampongeschichte, wo die beiden Jungs die haben also Gummihandschuhe entwickelt, womit sich Menschen, die menstruieren, irgendwie hygienisch, beziehungsweise, also keine Ahnung, ja, halt irgendwie, ja, also Tampons, wechseln können. Und da ging es ja auch ordentlich zur Sache. Dabei dachte ich mir am Anfang, dass ich das Konzept ja durchaus originell finde, einfach weil da sonst noch niemand drauf gekommen ist. Und ich finde, generell sollte man Neuem gegenüber aufgeschlossen sein. Und also generell, ich habe da irgendwie wenig, also ich meine, ich kenne mich da natürlich auch nicht gut aus, aber ich habe da wenig Nachteile gesehen. Ich glaube, dass wir beispielsweise, also dass Plastik generell ein sehr hygienischer und sehr guter Rohstoff dafür ist. Also generell, hast du die Debatte mitbekommen? Hast du die verfolgt?
Ich habe sie verfolgt. Der Shitstorm folgte ja auf einen Gegenprotest tatsächlich. Das wurde nämlich oft missverstanden. Das haben die Medien auch mal wieder falsch dargestellt. Der Shitstorm folgte ja auf die Aktion eines Individuums. Handelte sich um einen menstruierenden Menschen, und ich möchte darüber nicht urteilen, aber die Person hat das, der hat das sehr aufgestoßen, und die hat dann den Tampon to go als Gegenerfindung aufgestellt, patentieren lassen und auch verkauft, und dazu den Solidaritätstampon. Und da ging der Shitstorm los. Weißt du, diese ganzen Internetdebatten, ja? Das ist auch so eine Begleiterscheinung von diesem Kosmopolitischen. Ich kann mich denen nicht beugen. Also, ich verstehe ja diese Pinky Gloves, so hießen die Dinger, die verstehe ich noch. Und es wird aber dann zu komplex. Also, es wird zu komplex, verstehst du? Beim Tampon to go. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht menstruiere, aber es ist einfach, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. Hast du das nicht auch, dass du dich bei gewissen Debatten einfach raushalten möchtest? Dass du einfach die, ja, Fresse halten willst? Oder kennst du das nicht?
Nee, also ich kenne das nicht. Ich denke mir eigentlich immer, dass Also ich würde schon sagen, dass meine Meinung in der Welt Gewicht besitzt und dass ich die dann dementsprechend auch frei absondern darf. Und gerade was also geniale wie simple Ideen angeht, die sich an allen gängigen Standards orientieren, die nachhaltig sind, die eine Investition in die Zukunft darstellen, die generell auch versuchen, den Menschen als Wesen zu verändern, und zwar ins Positive. Ich weiß nicht, wie man da was gegen haben kann. Zumal man auch sagen muss, dass, also in diesem ganz spezifischen Falle, ich glaube, dass da Reflexion beim Entwicklungsprozess großgeschrieben wurde.
Weißt du, meine Freundin, ne? Die hat einen Körper, den kannst du nicht verstehen. Und ich werde die gleich so knallen und richtig viel Spaß dabei haben. Und mein Leben ist einfach geil, weil ich der Mumpitz-Lord bin.
Das war ein Zitat, ne? Das habe ich erkannt. Das war von, boah, wie heißt er? Von, oh, heißt er, der ist Kurt Krömer? Der hat auch mal was mit Balenciaga gemacht, ne? Ja, genial. Gutes Zitat. Aber, also, keine Ahnung, findest du das nicht ein bisschen frauenfeindlich?
Naja, also das ist Auslegungssache, ne? Auf der einen Seite, also ich sag mal so, es ist polemisch. Es ist definitiv polemisch. Es geht in eine sehr männlich dominierte Richtung, aber letztendlich ist es ja die Huldigung der Frau. Krömer sagt ja hier, meine Freundin hat einen Körper, den kannst du nicht verstehen. Es ist nicht nur dieses Geprotze, es ist nicht nur dieser Flex. Mit der weiblichen Person, mit der er schläft, sondern du kannst diese komplexe weibliche Göttin nicht verstehen in deinem eingeschränkten männlichen Affengehirn. Das steckt dahinter. Deswegen ist das meiner Meinung nach, das ist wieder so ein Shitstorm-Polemik, so eine Geschichte. Aber meiner Meinung nach ist das auf den ersten Blick frauenfeindlich, auf den zweiten Blick radikal feministisch.
Ja, radikal feministisch finde ich ein gutes Stichwort, weil mir ist gerade so ein bisschen aufgefallen, auch so während des Gesprächs. Ich finde es super, dass wir uns diese ganzen Themen anschauen. Ich glaube, dass es gerade in der Podcast-Landschaft deutlich zu wenige Männer gibt, die sich mit Themen, also die über Frauen und über das Mannsein in der Gegenwart von Frauen sprechen. Weil wir wissen ja alle, dass es so ist, dass die großen Kunstwerke, die im Endeffekt, also ich würde unseren Podcast auf jeden Fall dazu zählen, und die entstehen meist ja, in irgendeinem Spannungsverhältnis zur Weiblichkeit, wenn es um die großen Gefühle, um die Liebe, um die Passion geht. Das haben wir bei Ausnahmekünstlern, wie beispielsweise bei Bowser, der macht ganz viel über Liebe. Und es ist ja eigentlich generell auch ein Thema im Hip-Hop, wo es einfach immer darum geht. Das ist einfach generell das Thema, das die Weltgeschichte bewegt. Und ich meine, wie viele große Kunstwerke wären, da hätten wir nicht, wenn es die Beschäftigung von Männern mit diesem Thema nicht gäbe. Also allein, wenn ich mir irgendwie, wenn ich an Filme von beispielsweise Woody Allen denke. Also genau darum geht es ja. Und das macht die so feinfühlig und großartig.
Das lädt auch ein zu so einer ganz poetischen Bildsprache, ne? Ich habe ja vorhin schon von 50 Cent gesprochen. Der hat einen ganz, ganz bekannten, ein ganz bekanntes Gedicht geschrieben, das heißt In dem Süßigkeitenladen. Und es geht um die Vergötterung von einer Geliebten. Und er vergleicht das mit einem Kaufrausch im Süßigkeitenladen, weil er so tief in diesem Genuss, in dieser Anbetung, ja, in dieser Leidenschaft drinsteckt, dass er sich fühlt wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Und ich finde dieses Bild zutiefst romantisch, wunderschön. Also da kommt ein Heine nicht dran. Und ja, einfach eingängig. Und ich möchte auch, also das ist so, meine Wunschvorstellung für meine Beziehung ist auch der Süßigkeitenladen. Ne? Ich bringe dich in den Süßigkeitenladen und ich küsse dich wie ein Lutscher.
Ich habe gerade das Gefühl, dass ich eigentlich kurz still sein sollte, um deinen Worten einfach noch mehr Nachdruck zu verleihen. Ja, schön. Wunderschön. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen zu weit vom Thema Erdbeben entfernt und würde mich dahin gerne zurückbewegen. Wer fällt dir denn noch so zum Thema Erdbeben ein?
Naja, das Erdbeben, ich gucke mir ja immer gerne Worte an, ne, und nehme die auseinander. Und wir haben Erd und wir haben Beben. Wir haben auch Bebe in dem Wort und Ben haben wir in dem Wort und Er haben wir in dem Wort. Und das zeigt ja schon, dass das Erdbeben, es ist erstmal ein sehr maskulines Wort und da steckt aber viel drin. Und ein Erdbeben ist ja auch immer mit viel Bewegung verbunden, mit vielen unterschiedlichen Einflüssen und Gegenständen, die aneinander reiben und dadurch noch mehr Vibrationen, noch mehr Bewegungen entstehen lassen. Und ich liebe das, dass das Wort so, es gibt so Worte, die klingen genauso, wie das, was sie beschreiben sollen, ne? Hass, Kopf, Gurkenwasser, das sind Worte, die klingen einfach genauso wie die Elemente, die sie beschreiben. Und Erdbeben ist so ein Wort. Ja, also ich bin da sehr linguistisch veranlagt, ne?
Ich finde es auch ganz interessant, weil ich bin ja eigentlich irgendwie gar nicht so an den Worten selbst interessiert, sondern eher mehr an dem, was sie aussagen. Aber ich hatte mich gerade gefragt, ob es nicht einen Zusammenhang zwischen der Erdbeere und dem Erdbeben gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass da was dran ist. Und zwar, weil, also Erdbeeren sind ja Nussfrüchte. Tatsächlich. Und Nüsse sind hart. Und ich glaube, dass deshalb. Weil wenn dieses Fruchtfleisch von der Erdbeere nicht wäre, also das, was wir dann als lecker empfinden, das ist ja aber gehört ja gar nicht zur Frucht. Wenn es das nicht gäbe, dann würden diese Nüsse ständig aufeinander prallen. Und das wäre dann im Endeffekt genau dasselbe wie das Erdbeben.
Ja, wo wir bei der Erdbeere sind. Die Erdbeere ist für mich auch so eine, das ist für mich auch sowas, sowas dazwischen, in between of things, you know? Weil die Erdbeere ist ja tatsächlich eine Schalenfrucht, eine Nussfrucht. Gleichzeitig hat es was Obstiges, was Bananiges, was Rotes. Gleichzeitig, wo wir wieder bei dem Thema von vorhin sind, bei uns schließen sich wieder Kreise, gibt es ja auch die berühmte Erdbeerwoche, nicht wahr? Und deshalb glaube ich, dass Karthago niedergebrannt werden sollte.
Ja, absolut. Also, ich meine, wenn man mal genauer auf diese Lektüre der Ilias guckt, dann wird das, glaube ich, aus den Handlungsabsichten von Aeneas ganz deutlich, dass genau das das Ziel war. Und das ist einfach auch generell ein Topos, der sich sehr stark durch die griechischsprachige Antike zieht. Dass es eben um die Zerstörung, um die Verwüstung, um das Feuer geht. Und beim Feuer, das ist natürlich auch, das ist einfach, es ist klar, dass es darum geht, denn es ist so ein starkes Bild, das Feuer, das die Stadt verschlingt. Das sind Bilder, die sind episch. Und ja, ich glaube, dass da eben genau dieser Bezug zur Leidenschaft auch wieder geschaffen wird.
Ja, also was für schöne Worte heute entstehen, was für schöne Bilder heute entstehen. Ich bin ganz inspiriert und ich bin sehr froh, dass wir wieder aktiv werden in unserer künstlerischen Arbeit. Ja, um zu dieser Poesie des Feuers. Natürlich ist es schön und ästhetisch, gleichzeitig das Spiel mit dem Feuer, das steckt schon drin, ist da ja eine gewisse Zerstörung, denn Destruktivität, also das Ende, der Anfang, ein Anfang und ein Ende. Ne? Ich denke an napalmisierte brennende Wälder. Ja, das ist die Hölle und gleichzeitig der Himmel. Das ist das Ende und der Anfang. Und du möchtest was sagen dazu?
Ja, und zwar, also das Feuer ist für mich ganz eng mit einer Frage verbunden, die ich mir bislang noch nie beantworten konnte. Und zwar, was ist eigentlich Feuer? Also irgendwie in der Schule, im Chemieunterricht, da lernt man, dass wenn etwas verbrennt, dann kennen wir die Stoffe, die verbrannt sind und diese Endprodukte. Aber niemand weiß, was das Feuer ist. Und das finde ich eine extrem wichtige und ja, fast schon philosophische Frage. Was ist das Feuer?
Der namenlose Podcast mit Bot und die Raben.